Ja, hallo liebe Freunde des Coloradio. Hier sagt euch Dominik Hallo, der Pressesprecher von BeGida. Be übrigens geschrieben wie die Biene, also beegida.de. Und um euch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, um was es bei uns geht, was wir so vorhaben, welche Thematiken dieser großartigen neu gewachsenen Organisation BeGida wichtig ist und um welches Volk es zum Beispiel geht, ob es mal wieder ums deutsche Volk geht, wie den anderen Typen oder vielleicht was ganz anderes, das werden wir gleich sehen. Deswegen habe ich mir hier die Karin eingeladen,
Hallöchen.
Die sich jetzt schon ärgert, weil ich schon wieder falsch ausgesprochen habe, das ist die Karin. Und
gar nicht gemerkt.
Gar nicht gemerkt, schon gewohnt. Ne? Ja, wir haben hier was vor uns liegen. Also erstmal, die Sendung hier heißt BeGida on Air, aber das wisst ihr ja schon, weil ihr habt ja bestimmt im Programm geguckt, was ihr euch da anhört. Die Sendung gegen das Insektensterben durch Ackergift und ökologische Dummheit. Zu dem Thema habe ich jetzt in den letzten Tagen über ein paar E-Mails hinweg eine Mail-Interview geführt mit einem Imker, der auch sehr engagiert ist, also auch für Imker-Zubehör, aber also kennt ein bisschen größeres Feld, ist jetzt nicht nur einer, der jetzt ein Bienenvolk hat, sondern ein bisschen mehr, überall so diese Themen. Und da er selber aber nicht hier sein kann und wir das eben über Mail gemacht haben, wollen wir jetzt einfach dieses Interview vorlesen.
Richtig.
Richtig.
Und ich bin die Fragestellerin.
Du bist die Fragestellerin, genau. Und ich bin jetzt der Imker, was ja auch ein bisschen stimmt.
Gut, fangen wir mal an, ne?
Mhm.
Also die erste Frage, die so aufkam, beziehungsweise ist ja erstmal das Bienensterben oder generell das Insektensterben, scheint ja ein riesiges Problem zu sein. Und die Frage dazu, kann man überhaupt noch irgendetwas tun?
Da kam dann die Antwort. Zahlreiche Insektenarten sind zwar bereits verschwunden, aber es gibt noch viele Arten, um die es sich zu kämpfen lohnt. Auch wenn sehr viele bereits auf der roten Liste stehen, besteht immer noch die Möglichkeit, bereits gefährdete Arten in der Individuenzahl zu regenerieren, also dafür sorgen, dass es ein paar mehr von denen noch gibt und somit auch dem wohlgemerkt ja nachgewiesenen massiven Biomasseverlust an Insekten entgegenzuwirken. Zu dem Wort Biomasseverlust vielleicht noch was, das klingt etwas abstrakt, um es einfach zu sagen, in Hanau gab es auch einen gewissen Biomasseverlust an Mensch zuletzt. Also Biomasseverlust heißt einfach sterben. Dies müsste jedoch recht zügig durch ein grundlegendes Umdenken im Umgang mit unserer Natur stattfinden, ohne welches wir in eine ökologische Katastrophe schlittern, deren Ausmaße derzeit niemand vorhersehen kann. Es steht jedoch zu befürchten, dass eine Welt ohne Insekten oder mit nur sehr wenigen dominanten Insektenarten auch immensen Einfluss auf unser Leben hätte. Vom ästhetischen Wert einer naturbelassenen, reichhaltigen sowie bunten Landschaft mal abgesehen, also dass meine Kinder da mal den Schmetterling flattern sehen, könnte es zum Beispiel auch zu gravierenden Nahrungsmittelengpässen kommen, logischerweise, da ja ohne Bestäubungsleistung die meisten unserer Lebensmittel schlicht nicht mehr produziert werden können. Also ohne Bestäubung kein Apfel, kein Gemüse. Mehr als 75% unserer Nutzpflanzen sowie fast 90% aller wild wachsenden Blütenpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen. Die Notwendigkeit, diese Bestäuber, also die Insekten, zu erhalten, liegt im Umkehrschluss quasi auf der Hand.
Und wenn von Ackergift und Insektensterben die Rede ist, dann wird meist das Glyphosat genannt. Was bewirkt das Glyphosat? Ich habe da ein bisschen Probleme mit. Nochmal, was bewirkt das Glyphosat bei Insekten? Und ist es wirklich das schlimmste Ackergift, das es gibt?
Naja, Glyphosat gehört sicherlich zu einer der bedeutendsten, am meisten ausgebrachten Pestizide auf unseren Äckern und leider auch immer noch in Privatgärten. Gleichzeitig stellt es eines der umstrittensten Unkrautvernichtungsmittel dar. Man findet es derzeit übrigens fast überall im Grundwasser, aber auch im menschlichen Körper ist es mittlerweile nachweisbar. Also erstmal so, wo das überall landet, wenn man sagt, es wird ja nur auf den Acker gesprüht. 2015 stufte die WHO das Mittel als vermutlich krebserregend ein. Andere Institute kamen zu einem gegenteiligen Schluss. Also die krebsfördernden Eigenschaften sind immer noch umstritten und nicht vollumfänglich geklärt, wobei das ja auch wirklich nur der direkte Einfluss auf den Menschen ist. Welche biochemischen Prozesse es in der freien Natur, sprich in unseren Gewässern und Böden und in den darin lebenden Organismen in Gang setzt, kann ohnehin niemand genau sagen. Aber es steht einiges fest. Zum Beispiel, dass es ökologisch gesehen eines der einflussreichsten Pestizide ist, da es, und jetzt aufgepasst, alle Pflanzen, die nicht genetisch so umgebaut sind, dass sie den Einsatz überleben, werden ausgerottet durch Glyphosat. Natürlich, je mehr Glyphosat, desto schneller. Also eine Pflanze stirbt nicht sofort, wenn sie es mal kurz berührt hat. Aber Gift, es ist halt Gift. Und man muss eine Pflanze genetisch verändern, damit dieses Gift nicht wirkt. Es ist also ein quasi Totalherbizid, sagt man noch. Fest steht, so wird durch Glyphosat zum Beispiel ein doch recht buntes, mit Kornblumen, Mohnblumen und sonstigen Nektarspenden Gewächsen durchsetztes Roggenfeld durch den Einsatz von Glyphosat zu einer monotonen, nektararmen, damit auch insektenarmen Ackerwüste, also für die Insekten und damit auch für die Vögel nicht oder kaum noch nutzbar. Und das passiert leider großflächig. Welche Auswirkungen diese dramatischen Veränderungen unserer Landschaft mit sich bringt, kann man sich letztlich ja auch selber leicht ausrechnen.
Es floriert ja für solche Monokulturflächen mittlerweile der Begriff Ackerwüste.
Ja, der Begriff Ackerwüste trifft es ganz gut, wenn man sich auf einer Autofahrt links und rechts der Autobahn die meist doch recht riesigen und tristen Monokulturflächen anschaut. Also selbst dem Laien sollte hier aufgehen, dass in solch einer Landschaft kaum Insekten leben können. Ein Experiment zeigte, dass Glyphosat, welches eigentlich ausschließlich gegen Pflanzen wirken soll, zum Beispiel auch die Darmflora von Bienen negativ beeinflusst und so zu deren Schwächung beiträgt. Bei solitär lebenden Wildbienen, das heißt Einzelgänger, ist dieser Effekt aufgrund der Unfähigkeit, die Schwäche durch eine erhöhte Nachkommenzahl im Volk auszugleichen, sicher noch gravierender. Also stirbt eine Stockbiene, dann ist die Art, also dann ist die genetische Linie noch erhalten, stirbt eine Solitärbiene, ist auch diese genetische Linie weg. Hinzu kommt, dass immer mehr Unkräuter resistent gegen Glyphosat werden, also Nature finds a way, und so immer mehr des Stoffes ausgebracht werden muss. Ja, mankind finds a way against the way of nature. Aber auch andere Pestizide, wie zum Beispiel die inzwischen auch recht bekannten Neonicotinoide, kurz Neonix, stellen eine gesundheitliche Katastrophe für Insekten dar. Hier wurden zum Glück bereits 3 von 5 der am meisten verwendeten Neonicotinoiden, also zumindest in Deutschland, verboten. Kleines Land auf einer großen Welt. In vielen anderen Ländern werden diese immer noch verkauft. Aber auch die Ersatzstoffe zeigen, gerade in der Kreuzwirkung mit anderen Stoffen, so vorher nicht bekannte Nebenwirkungen. Wir kennen sie auch von der Pharmazie. Ne? Man hat eine Hauptwirkung, die wir erreichen und nimmt letztlich einen Haufen Nebenwirkungen in Kauf. Das ist ein Teufelskreis, dessen Ausweg lediglich eine komplette Umkehr weg von der Durchindustrialisierung unserer Landwirtschaft hin oder besser gesagt zurück zu einer bunten und strukturreichen, ökologisch wertvolleren Landschaft sein kann. Oft wird dies von industrieller Seite als Rückschritt angesehen. Doch ist letztlich das genaue Gegenteil der Fall. Der Weg zu einer ökologisch nachhaltigen Agrarpolitik ist ein unumgänglicher Weg, wenn es nicht schon zu spät ist. Um nochmal das Wort Rückschritt aufzugreifen, was ist denn ein Rückschritt? Ist es nicht ein Rückschritt, wenn endletztlich alles ausgestorben ist, weil die Industrie sagt, wir müssen es so machen? Dann ist doch das der Rückschritt.
Und gibt es Insekten, die gegen gängige Ackergifte resistent sind? Oder sind dies in der Regel heimische oder invasive Arten?
Mir sind bisher keine Studien bekannt, in welchen eine Resistenz von bestimmten Insektenarten gegenüber bestimmten Pestiziden evident nachgewiesen wurde. Es scheinen aber einige sogenannte Unkräuter immer wieder eine Resistenz gegen Pestizide wie Glyphosat zu zeigen. Aber wie gesagt, die Antwort darauf ist dann meist die Ausbringung von noch mehr Pestiziden. Also wir vergiften unseren Boden und weil der Boden sich wehrt, vergiften wir ihn noch mehr. Ist natürlich nicht so intelligent.
Ja, und da habe ich auch gehört, dass Insekten ja mittlerweile in der Stadt ein größeres Nahrungsangebot vorfinden als auf dem Land. Stimmt das?
Ja, sagen wir mal, es stimmt häufig. Das klingt erstmal komisch, es gibt auch auf dem Land viel mehr Natur, aber das kann man leicht erklären. Es kommt natürlich auf die Gegend an, in welcher ich meine Bienen jetzt zum Beispiel auf dem Land platziere. Generell kann man aber sagen, dass Städte durch viele verschiedene Baumarten, Sträucher, Parks, Balkons, aber auch zahlreiche Kleingärten tatsächlich ein recht abwechslungsreiches und ganzjähriges Nektarangebot für unsere pelzigen Freunde, die Biene und natürlich auch ihre Freunde, den Schmetterling und so weiter, bieten. Auch finden wir die wilden Schwestern unserer Honigbiene, wie zum Beispiel die gehörnte Mauerbiene, an Mauerlöchern im Putz oder unter Fensterbänken. Dort haben sie viele Nistmöglichkeiten. Auch viele Brachflächen sind super Biotope für die verschiedensten Wildbienenarten. Aber auch Honigbienen fühlen sich in der Stadt wohl, da auch sie hier ausreichend Futter finden. Wie gesagt, es gibt halt doch viel gepflanzte Blühpflanzen und Gärten und so Parks und so weiter. Die Stadtimkerei boomt nicht ohne Grund. Meist halten sich Leute Bienen auf dem Dach ihres Hauses, auf dem Balkon oder sogar am Fensterbrett in einer am einhängbaren Bienenkasten. Auch mehr und mehr Kleingärtner gehen dazu über, selbst Bienen zu halten. Solange es nicht zu viele werden, ist das auch eine schöne Sache. Ein weiterer großer Vorteil in der Stadt ist auch, das ist ja irgendwie auch schlüssig, dass es hier keinen massiven Pestizideinsatz gibt oder zumindest geben sollte. Jetzt wird es interessant, wir besprühen mit den Pestiziden ja das, was wir essen. Die Bio-Verordnung schreibt vor, dass im Umkreis von 3 Kilometer des Bienenstocks oder der Bienenstöcke keine pestizidausgesetzten Felder vorkommen dürfen. Ja, warum wohl? Weil es schädlich ist. Also trinken Sie mal einen Schluck Glyphosat, dann wissen Sie Bescheid. Oder zumindest der überwiegende Teil der Umgebung muss ökologisch nachhaltig bewirtschaftet werden. Da es in der Stadt keine Felder gibt, da auch keine Pestizide hier gibt, da ja auch der nicht direkt, darf ja nicht direkt auf den Menschen gesprüht werden, weil es ja schrecklich giftig ist, bis halt auf ein paar wenige Dumme, die meinen, ihr Kleingarten braucht so einen Scheiß. Deswegen zählen Städte und ihre nähere Umgebung zu den wenigen Orten in Mitteleuropa, an denen es tatsächlich überhaupt möglich ist, Honig nach der Bio-Verordnung herstellen zu können. Also dieses Verkaufsmerkmal Bio-Honig aus der City Dresden oder sowas, ja, es geht oftmals gar nicht anders. Allerdings muss man sagen, dass es außerhalb von Städten auch schon noch Ecken mit einem bunten und strukturreichen Umfeld gibt, auf welchem kaum oder gar keine Pestizide ausgebracht werden. Diese Orte sind allerdings immer schwerer zu finden.
Genau. Wie sieht es denn auf dem Land aus? Also,
ja.
Wo findet man denn da was?
Na, oft ist die ländliche Umgebung geprägt durch industriellen Monokulturanbau, auf dem dann hektarweise nur eine Pflanzenart angebaut wird. Obendrauf kommt, leider ist dies zunehmend auch Mais, welcher den Bienen zum Beispiel überhaupt keinen Nektar liefert. Aber auch alle anderen Getreidearten wie Roggen oder Weizen zählen zu den nektarlosen Pflanzen. Also ist wie ein Supermarkt mit leeren Regalen für die Insekten. Ist der Standort nun ausschließlich mit derlei Monokulturen umgeben, wird es den Bienen wohl nicht lange gut gehen, also bis sie überhaupt noch da sind. Aber auch riesige, schön blühende Rapsfelder können extremst tückisch sein. Zum einen, das wird gerne vergessen, also na klar gibt es die Pestizide da drauf, die auch schon schaden, aber, und jetzt kommt's, die blühen ja auch nur ein paar Wochen im Jahr und werden anschließend auch nur zur Agrarwüste, auf der die Insekten keinerlei Nektar mehr finden. Was bringt es mir, was zu essen, wenn ich dann 3 Wochen nichts mehr habe? Zum anderen liefern sie ja nur eine sehr einseitige Ernährung. Also es ist in etwa so, als würden wir 3 Wochen im Jahr nur Brot zu essen bekommen und die Rest der Zeit gar nichts. Kann man sich vorstellen, was dann passiert. Dazu kommt noch, naja, wie gesagt, dass diese Flächen dann oft intensiv mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden bespritzt werden. Wird solch eine Fläche zum Beispiel tagsüber bei Flugwetter mit Insektiziden bespritzt, kann es schon mal vorkommen, dass ein Großteil der Flugbienen eines Volkes verloren geht. Dies kriegt man dann nicht unbedingt mit, da das Volk in der Lage ist, derlei Verluste recht schnell auszugleichen. Es kostet aber Energie. Und die kann dann wieder zum Beispiel entscheidend sein, dass die Varroa-Milbe oder der Winter nicht überstanden wird oder sowas. Und bei den Solitärbienen, naja, ist sowieso, also nicht staatenbildende Bienen und andere Insekten, die können das überhaupt nicht ausgleichen. Da werden die Felder dann auch einfach zur Todesfalle für zahlreiche Insekten.
Und kannst du uns einen Überblick über die Sekundärfolgen des Insektensterbens geben?
Hui, ich glaube, da könnte man schon mehrere Doktorarbeiten schreiben, die vermutlich allerdings allesamt kein schönes Szenario liefern würden. Also kurz gesagt, stellen Insekten schlichtweg oft die Grundlage aller Nahrungsketten und Ökosysteme dar. Als Ökosystemdienstleister kommt ihnen eine immense Rolle zu. Die meisten Amphibien und die meisten Vögel benötigen letztlich Insekten zum Überleben. Aber auch kleine Säugetiere ergänzen ihre Nahrung mit Insekten. Diese wiederum, Vögel, Amphibien, kleine Säugetiere, stellen den Ausgangspunkt zahlreicher Nahrungsketten dar. Abgesehen davon natürlich auch das Aussterben der Fauna, also wer durch dann ein Verschwinden der Insekten auch der größte Teil unserer Flora bedroht. Also 80-90% der Blühpflanzen werden bestäubt, sonst sterben sie aus. Nicht nur Menschen sind zu einem großen Teil von den Bestäubungsleistungen der Insekten abhängig, sondern auch, wie gesagt, ja, viele Wildblumen werden bedroht. Es würde wohl letztlich zu einer massiven Verödung unserer Landschaft kommen. Letztlich zur Wüste. Bestimmte Pflanzenarten würden die Oberhand gewinnen und nahezu unser gesamtes Landschaftsbild prägen. Das sind dann wohl eher die Gräser, die Nichtbestäubenden und sowas. Durch das folgliche Aussterben der Vögel käme es vermutlich auch zu Plagen unvorstellbaren Ausmaßes. Stichwort Mückenplage zum Beispiel oder wie wir gerade sehen in Afrika eine unglaubliche, immense Heuschreckenplage, die dann auch wiederum alles wegfrisst, was Mensch, Tier ernährt. Also ein Kreislauf, der dann entsteht, aber in die falsche Richtung. Kurz gesagt, sind unsere Ökosysteme ohne Insekten so nicht mehr haltbar. Wissenschaftler reden jetzt schon von einem neuen großen Massensterben auf unserer Erde. Das letzte war verursacht durch einen Meteoriteneinschlag, welcher letztlich fast alle damals lebenden Arten, also fast das gesamte Leben inklusive der Dinosaurier, ausrottete. Diesmal sind wir der Meteorit und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schon zu spät ist, diesen aus seiner weltzerstörenden Umlaufbahn lenken zu können. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, auch wenn es recht aussichtslos erscheint.
Und was sagt die Studienlage dazu?
Ja, die Zahl an wissenschaftlichen Studien zum Thema Insektensterben nimmt immer mehr zu und zeigt uns ein katastrophales Bild vom Zustand unserer Umwelt. Sie zeigt zum Beispiel die Krefelder Studie, ein Rückgang von knapp 80% Insektenbiomasse, also unter 100 Insekten 80 tot, in den 3 Jahrzehnten nach der Wende. Und das wohlgemerkt gemessen in Naturschutzgebieten. Rechnen wir das mal auf Monokulturflächen und straßennahe oder industrielle Flächen etc. hoch, trübt sich das Bild wohl zunehmend. Da dürften wir weit jenseits der 90% sein. Und jetzt sagen Sie mal einem Aktionär, seine Aktie ist auf einmal 90% weniger wert. Da rutscht ihm aber wirklich die Wurst in die Hose. Hier geht es aber um was anderes. Hier geht es auch um über 90% und zwar für uns alle. Kürzlich bestätigte übrigens eine Studie der Technischen Universität München, dass nicht nur die Biomasse der Insekten davon betroffen ist, sondern auch die Individuen und die Artenzahl. Dieser Rückgang ist dermaßen erschreckend, dass es eigentlich zurzeit kein wichtigeres Thema auf politischer Ebene geben sollte. Eine echte Agrarwende ist jedoch auch bei guter Sicht nicht in Sicht. Dabei benötigte es hier ein drastisches Umlenken im Umgang mit unserer Umwelt. Hier und da ein paar Blümchen blühen lassen. Das ist schön, es wird aber nicht viel bringen. Deswegen, wer wirklich seinen Kindern eine halbwegs intakte Natur hinterlassen will, sollte neben den Pflanzen von Blumen und so weiter, was wirklich ja schön ist und auch im Kleinen nutzt, aber im Großen eben nicht, er sollte auch an größeren Veranstaltungen teilnehmen, wie zum Beispiel an Demos gegen Ackergifte, gegen Waldrodung und so weiter. Und auch einfach E-Mails an seine Abgeordneten schreiben, ne? Also wirklich ein bisschen auf die Trommel hauen. Weil solange Politik und Wirtschaft so weitermachen wie bisher, ist eine Zukunft wie in den Mad Max-Filmen in gewisser Weise nicht ganz unwahrscheinlich.
Der Deutsche Bauernverband argumentiert deutlich pro Ackergifte. Welche logischen Fehler finden sich in dieser Argumentation?
Ja, der gute Deutsche Bauernverband macht doch immer wieder den Eindruck, durch und durch kurzfristig industriell kapitalistisch zu denken. Auch die oft vorgehaltene Aussage, die Bevölkerung ernähren zu können zu müssen, muss oft herhalten, um jegliche ökologische, sehr zweifelhafte und ethisch kaum vertretbare Mittel durchgehen zu lassen. Liefert eine Art Rechtfertigung, die von großen Teilen der Politik und Bevölkerung ohne tieferes Nachdenken einfach abgenickt wird. Dabei würden viele Bauern gerne ökologischer und nachhaltiger arbeiten, was ihnen jedoch recht schwer gemacht wird. Oft arbeiten Bauern am Existenzminimum, damit wir noch mehr billige Produkte, welche dann der Staat auch noch subventioniert, kaufen und exportieren und zu 40-50% übrigens in den Müll schmeißen können. Mit diesen billig subventionierten Scheißprodukten schwemmen wir dann anschließend die Märkte anderer Länder und machen es den dort lebenden Bauern, über die der Bauernverband hier erstmal gar nichts zu bestimmen hat, dann auch noch schwer, von ihrer vielleicht sogar ökologischen Arbeit leben zu können. Man könnte ja fast auf die Idee kommen, dass dies marktpolitisches Kalkül wäre. Wollen wir aber mal nicht hoffen, dass es derartiges Krebsgeschwür-ähnliches Denken in der Politik überhaupt gibt.
Zurück zum Bauernverband.
Ja, ein beliebtes Argument des Deutschen Bauernverbands ist auch immer wieder, dass das alles nicht bis zu Ende untersucht worden ist und die Schädlichkeit von Pestiziden auf unsere Umwelt immer noch umstritten sei. Dies mag ja in Einzelbeispielen auch mal stimmen. Jedoch gibt es inzwischen so viele Indizien, zum einen, aber auch handfeste Beweise, zum Beispiel Glyphosat, für die Schädlichkeit, dass das eigentlich ein Präventivverbot folgerichtig der einzige momentan richtige Weg wäre. Also man kann es etwa so sagen, dass die Sonne wirklich existiert, ist nicht gänzlich bewiesen, da ja noch niemand dort war. Auf einem solch lächerlichen Zweifelkonstrukt argumentiert der Deutsche Bauernverband. Dass eine radikale Umkehr durchaus funktionieren kann, was ja, wie gesagt, auch gern so ein Argument ist, wir müssen ja die Bevölkerung ernähren, müssen ja auch dafür sorgen, dass wir 40% unseres Essens wegschmeißen können, dass das Ernähren aber durchaus funktioniert, ergab zum Beispiel eine Studie des Schweizer Forschungsinstituts für ökologischen Landbau, die mittels verschiedener Modellszenarien zeigte, dass man tatsächlich zu 100% auf ökologischen Landbau umsteigen könnte, wenn man zum einen den Pro-Kopf-Fleischkonsum einschränkt, Alarm, Alarm am Grill, und zum anderen die Lebensmittelverschwendung durch Wegwerfen minimiert. Zwei durchaus umsetzbare Mittel, die nicht nur für unsere Felder, sondern letztlich auch für unser Klima und unsere gesamte Umwelt gut werden und beim Fleischkonsum einfach auch für jeden persönlich. Also mehr als ein-, zweimal Fleisch in der Woche ist halt auch einfach nicht gesund für den eigenen Körper. Wer da schreit, er hat das verdammte Recht, seine Lebensmittel wegzuwerfen, der hat den Knall einfach nicht gehört. Leider steht jedoch zu befürchten, dass derlei Maßnahmen sich auch automatisch immer gegen den Wirtschaftswachstumszwang richten, liegt da irgendwie in der Natur der Sache, und somit nicht systemkonform werden. Womit wir letztlich wieder bei unserem geliebten, systemstabilisierenden Deutschen Bauernverband wären.
Okay, nur mal von den großen zu den kleinen Fehlern und Möglichkeiten, zum Beispiel bei Bienen und in der Imkerei. Auch Imker sind nur Menschen. Welche typischen ökologischen Fehler machen Imker oftmals?
Ja, das ist ein weites Feld, das mit Vorsicht begangen werden muss. Zunächst einmal muss man ja sagen, dass Imker durch ihre Sensibilität gegenüber ihren Bienen und der damit verbundenen Umwelt eine Art Indikator für Umweltschäden oder Belastungen darstellen und somit doch immer wieder wichtiges Glied im Kampf für eine bessere Umwelt sind. Viele Imker setzen sich auf Demos oder anderen politischen Aktionen immer wieder für Pestizidverbote ein und haben so einen beträchtlichen Anteil an ergriffenen Verboten und Regeln zum Schutz unserer Umwelt. Auch trägt die Imkerschaft, beziehungsweise sollte dies auch deren Aufgabe sein, mit zur Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich dem Zustand unserer Umwelt. Also nicht zuletzt, ich bin ja auch Imker und deswegen brennt mir das Thema auch unter den Nägeln. So. Eine Eigenschaft hervorgehend aus der Liebe zu ihren Bienen, die ja nicht unterschätzt werden sollte. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie Aktienpakete hin und her schiebt, sondern man fasst die an, man ist bei den Tieren, es sind Tiere, mit denen man zu tun hat. Gleichzeitig gibt es aber auch umstrittene Praktiken, wie den Kauf und Transport von Bienenvölkern aus weit entfernten Regionen oder gar anderen Ländern. Hier besteht logischerweise die Gefahr der Krankheitsverschleppung. Auch die Züchtung auf möglichst viel Honigertrag oder die Auswahl nach Friedfertigkeit können als schwierig angesehen werden. Meiner Meinung nach sollten Bienen mit Hinblick auf eine eventuell doch mal wieder vorkommende Wildhonigbienenpopulation in ihrer Art möglichst ursprünglich bleiben. Wie ich finde, sollte alles dafür getan werden, dass es auch wieder wilde Honigbienen in unserer Landschaft gibt, die ohne den Eingriff des Menschen überleben und somit auch ein genetisches Reservoir, also auf welches im Notfall eventuell zurückgreifen können, darstellen. Momentan ist die Honigbiene nicht in der Lage, wild zu überleben. Die ist kaputt gezüchtet. Diese wilde Form der Honigbiene, welche früher überall in Mitteleuropa vorkam, daher kam die, wie der Hund, der mal ein Wolf war, wäre natürlich auch ihre ursprünglichen Eigenschaften, wie zum Beispiel Angst, Aggressivität gegenüber Feinden, wie zum Beispiel Mäusen, Hornissen, Wespen oder dem Idioten, der einfach mit der Hand im Bienenstock langt. Das wäre dann aber potenziell generell der Kreuzung mit domestizierten Bienen ausgesetzt, was es wiederum schwer macht, diese Eigenschaften zu erhalten. Also wenn eine Wildbiene, eine aggressivere, potentere Biene, dann wieder mit so einer Luschi-Biene, kommt halt so ein Halbluschi bei raus. Wenn Bienen auf einen möglichst hohen Honigertrag und möglichst hohe Sanftmütigkeit gezielt gezüchtet werden, ist halt das dann ein Problem. Leider sind unter anderem auch die Einschleppung der Varroa-Milbe in den 70er Jahren, aber auch durch Mangel an Nistmöglichkeit und die Zerstörung von Lebensraum zurzeit kaum wildlebende Bienenvölker bekannt. Hoffen wir, dass sich das irgendwann wieder ändert. Für die dauerhafte Überlebensfähigkeit spielt aber auch eine gewisse genetische Vielfalt eine entscheidende Rolle. Die Idee, dass alle Imker die zahmste und ertragreichste Honigbienenart verbreiten und so zur Ausrottung regionaler, genetisch individueller Unterarten beitragen sollten, ist mit ziemlicher Sicherheit mit gewissen Gefahren verbunden.
Und worauf muss ich achten, damit sich mein Bienenvolk wohlfühlt?
Ja, zunächst einmal viel Ruhe. Bienen mögen keinen Lärm, keine Erschütterungen oder permanente Bedrängnis um und an ihrem Zuhause. Dann natürlich ein ausreichendes und auch abwechslungsreiches Futterangebot. Bienen haben einen durchschnittlichen Flugradius von etwa 3 Kilometer. Hier sollten alle möglichen verschiedenen Pflanzen zu allen unterschiedlichen Jahreszeiten blühen und so eine abwechslungsreiche Nektar- und Pollenquelle liefern. Eine strukturreiche und bunte Landschaft mit vielen verschiedenen Bäumen, Sträuchern und Blumen wäre also schön. Auch die Bäume darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es ist ja nicht so, dass Bienen nur schöne Blümchen, die man sich dann pflücken kann, befruchten. Bezüglich des eigentlichen Standorts des Bienenkastens kann man sagen, dass dieser weder allzu windig noch zu feucht noch zu schattig sein sollte. Die Ausrichtung des Fluglochs nach Süden vereinfacht es den Bienen einfach in der Orientierung. Die imkerliche Praxis erfordert es oft, den Bienenkasten in der Fachsprache die Bienenbeute zu öffnen und diverse Arbeiten und Durchsichten am Bienenvolk vorzunehmen. Man sollte jedoch versucht sein, dies so selten wie möglich zu machen, um die Bienen so wenig wie möglich zu stören. Des Weiteren ist die Aufstellung außerhalb von Gebieten mit intensiv chemisch behandelten Feldern zu empfehlen, na, Pestizide und so, ist ja klar. Stört die Orientierung der Bienen und hat vermutlich noch weitere Nebenwirkungen, also auch Darmprobleme und so weiter. Was die Unterbringung des Volkes selbst angeht, so gibt es hier die unterschiedlichsten Meinungen in der Imkerschaft. Für viele kommen ausschließlich Holzbeuten in Frage, andere schwören auf Magazinbeuten aus Styropor. Wieder andere empfehlen einfache Holzkästen, aus welchen man die Bienenwaben nicht herausnehmen kann und den Bienen die Möglichkeit bietet, möglichst natürlich zu bauen und zu leben. Alle Ansätze liefern natürlich Vor- und Nachteil und der individuell passende ist wohl auch nur nach ausführlicher Recherche herausfindbar. Hierbei spielt sicherlich auch der Beweggrund, mit dem Imkern zu beginnen, sowie persönliche Überzeugungen und Ansichten eine entscheidende Rolle. Damit es den Bienen gut geht, sollte man darauf achten, einen gewissen Teil des Honigs als Vorrat in der Beute zu lassen, da Honig mehr als Zuckerwasser ist und außer Vitaminen auch zahlreiche Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren und vieles mehr enthält. Sollte man den Bienen einen gewissen Teil des Honigs eben immer überlassen, sodass das Volk gesund und stark durch den Winter kommt.
Und zu dir persönlich nochmal, auf welche Art und Weise imkerst du?
Na, ich persönlich setze auf Naturwabenbau, was so viel bedeutet, dass man die Bienen ihren Wabenbau nicht mittels einer sogenannten Mittelwand mit vorgedruckten Zellböden vorgibt, sondern dass sie die Waben selber entwerfen und bauen. Also so können die Bienen ihren natürlichen Bautrieb ausleben. Aber muss man auch ehrlich sein, auch hier gibt es wieder Vor- und Nachteile. Jeder Imker muss das für sich entscheiden, was ihm wichtiger ist. So habe ich zum Beispiel mit dem Naturwabenbau meist auch etwas weniger Ertrag oder es wird eine Wabe doch mal schief durch den Raum gebaut. Also wie es ist, ne? 100 Imker, 100 Meinungen.
Was genau kann ich als einfacher Bürger tun, damit es den Bienen oder den Insekten im Allgemeinen besser geht?
Ja, als Privatperson wird einem im Einzelnen wohl nicht allzu viel verändern können. Doch als Menge vieler Privatpersonen oder als gesamte Bevölkerung haben wir durchaus gute Werkzeuge in der Hand, um, und da kommt es wieder drauf an, Druck auf Wirtschaft und Politik auszuüben. Im Grunde ist ja schon jeder Einkauf eine Art kleine Wahl. Sicher ist es nicht jedem oder immer möglich, ökologisch nachhaltige Produkte zu kaufen. Aber es stellt jeder Kauf eines Produkts, bei dessen Herstellung auf ökologische Nachhaltigkeit geachtet wurde, eine Wahl pro Insekten dar. Vielleicht muss es ja doch nicht der mit teils über 20 verschiedenen Pestiziden belegte Apfel sein, sondern dann doch eher mal einer ohne Pestizide und so, also eventuell sogar aus der Region. Man will ja vielleicht auch selber die Pestizide nicht essen und mal, ich glaube, jeder weiß, wie gründlich man einen Apfel wäscht vom Essen. Also einfach mal kurz Wasser drüber laufen, als ob davon alles weg wäre. Vielleicht reicht es ja auch einmal in der Woche ein Stück Fleisch zu essen und nicht jeden Tag, denn Fleisch frisst sehr viel Land. Land, welches man zum Beispiel für ökologische Zwecke nutzen könnte. Man könnte hier noch zahlreiche weitere Beispiele aufführen, um zu verdeutlichen, dass wir mit einem grundlegend bewussteren Einkauf sehr viel verändern können. Denn auch die Nachfrage bestimmt den Markt. Was die Politik natürlich nicht frei von Verantwortung macht. Auch hier kann sehr viel in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft gemacht werden oder besser könnte, wenn es denn gewollt wäre. Ein sehr einflussreiches Mittel sind hier zum Beispiel die Agrarsubventionen, welche derzeit besonders großflächigen Monokulturanbau fördern. Legt man hier den Schwerpunkt eher auf ökologischere und nachhaltige Anbaumethoden, könnte sehr viel erreicht und verändert werden. Deswegen wählt eine Partei, die sich klar für eine echte Agrarwende ausspricht und vor allem nicht die FDP. Beteiligt euch an Demos oder Aktionen gegen das Insektensterben und pflanzt Obstbäume und Blumen an, wo immer es euch möglich ist. Das tut nicht nur der Umwelt, sondern auch der Seele gut.
Die Bienen sind uns ja als schwirrende Insekten in den warmen Monaten bekannt. Was aber machen denn die Bienen im Winter?
Naja, wenn es draußen kalt ist und die Natur ohnehin keine Blüten mehr zur Verfügung stellt, fangen die Bienen an, sich eng aneinander zu kuscheln. Sie bilden die sogenannte Wintertraube, indem sie eine Art Kugel bilden. Ähnlich wie Pinguine in der Antarktis versuchen sie durch Zusammenballung mehrerer Individuen den Körperwärmeverlust zu minimieren. Zusätzlich verfügen Bienen über die Möglichkeit, ihre Flügel von der Flugmuskulatur zu entkoppeln und so durch hochfrequente Bewegung der Flugmuskulatur, ohne dass die Flügel mitzappeln, sich selbst und die umliegenden Bienen aktiv zu beheizen. Die Kerntemperatur dieser Wintertraube kann 20 bis 22 Grad Celsius betragen und irgendwo in der Mitte hat es sich die Königin des Volkes gemütlich gemacht und wartet, bis es draußen wieder wärmer wird. Ab über 10 Grad Außentemperatur im Frühjahr fangen die Bienen wieder an auszufliegen. Zum einen nutzen sie diese ersten Ausflüge für die meist überfällige Entleerung ihrer Verdauungsprodukte. Sie waren ja doch ziemlich lang da drin gelegen in der Traube. Und zum anderen machen sie sich oft schon im März auf die Suche nach den ersten Frühjahrsblühern, Haselnusssträuchern zum Beispiel oder Weiden, die schon recht früh eben im Jahr blühen.
Und zuletzt noch eine Frage zum Honig. Woher weiß der Imker, dass es sich zum Beispiel um einen Lindenblüten-, Rapsblüten- oder Robinienblütenhonig handelt?
Zunächst haben die meisten Imker ihre Umgebung bzw. die Umgebung ihrer Bienen ganz gut im Blick, dass sie oft wissen, was, wann und wo im Flugradius der Biene blüht. Stehen viele Obstbäume in der Nähe, geht der Imker davon aus, dass er im Frühjahr bei schönem Wetter und guter Blüte Obstblütenhonig von den Bienen eingetragen bekommt. Blüht in nicht allzu weiter Entfernung ein Rapsfeld, ist es Rapshonig und weiß der Imker, dass es zahlreiche Linden in der Umgebung gibt, rechnet er mit einem Lindenhonig-Eintrag. In der späteren Blühsaison dann allerdings. Hier kommt dem Imker eine Eigenschaft der Bienen zugute, die man als Blütenstetigkeit bezeichnet, was so viel heißt, dass Bienen immer wieder zu einer sich einmal als lukrativ bewiesenen Tracht oder Blüte zurückkehren. Darüber hinaus informieren sie ihre Kolleginnen mittels des sogenannten Bienentanzes über die Richtung und Entfernung, das ist, glaube ich, relativ bekannt, sodass letztlich über einen sich selbst verstärkenden Informationsweitergabeeffekt fast alle Bienen zu dieser einen Blüte fliegen, solange sie Nektar hat. Dies machen sie nicht nur dem Imker zuliebe, also eigentlich machen sie gar nichts dem Imker zuliebe, sondern letztlich aus rein ökonomischen Kosten-Nutzen-Relationsgründen. Also entnimmt der Imker dann die vor der jeweiligen Blüte noch nicht befüllten Waben, welche nun voller Honig sind, und verarbeitet diese, kann er letztlich auf die Gläser schreiben, von welcher Pflanzenart der darin enthaltene Honig hauptsächlich stammt. Ja, wenn es den Honig noch lange gibt und die Insekten und so weiter und so fort. Also das hier ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, einfach um zu zeigen, als Imker hat man zu tun mit Insekten, man arbeitet mit denen, man läuft auch mal einfach ein Stück mit und schaut, sind da ein paar Bienen an dem Feld oder sind sie aufs andere gehuscht und so weiter. Man bekommt einen Bezug dazu und bekommt aber auch durch diese Naturnähe einfach dieses Gefühl, wie krass, wie schlimm dieses Artensterben mittlerweile ist. Also dieser schwammige Begriff Agrarwüste und Insektensterben, der wird wirklich schmerzhaft fühlbar, wenn man mit sowas zu tun hat.
Ja, man hat ein Bild bekommen davon. Mhm. Ich danke dir für den Schrecken, den du mir da mit deinen Ausführungen eingejagt hast.
Ja, was soll ich sagen? Gerne. Oder um in einem Beispiel zu sprechen, wenn du über die Straße gehst und die Straßenbahn übersehen hast, die gerade von rechts auf dich zurast, na, in dem Moment, in dem die Straßenbahn dich da anklingelt, da erschreckst du auch, oder? Und der Schrecken, der rettet dir das Leben, weil du ja plötzlich und sehr flink beiseite springen kannst. Ohne den Schrecken würdest du überfahren werden. Also Erschrecken ist vielleicht nicht so schön, aber ist manchmal auch einfach nötig. Und es geht nämlich um eine letztlich sehr einfache Frage. Wie ja auch bei der Straßenbahn, Leben oder Tod. Also was ist mir wichtiger, meine eigene erste Weltbequemlichkeit für 3,20 Euro im Kilo Honig zu kriegen oder die Zukunft dieses Planeten, nicht zuletzt der eigenen Kinder? Und da ist Schrecken vielleicht nicht ganz verkehrt. Oder um es mit der allbekannten Reizfigur Greta Thunberg zu sagen, I want you to panic. Das war jetzt das Interview. Ich habe noch ein paar Sätze zu sagen, weiß nicht, keine Ahnung, haben wir noch ein paar Minuten. Hast du was gelernt dabei?
Ich habe auf jeden Fall habe ich was gelernt.
Auch ja. Was gelernt.
Einiges. Zum Beispiel auch mit diesem Honig, also warum der so heiß und wie der Imker das tatsächlich weiß, wo es herkommt. Also vieles war mir natürlich auch schon bekannt, klar, was da alles so passiert und los ist. Wie es im Prinzip alles irgendwie langsam zerstört wird und dass es eben auch über die Biene übergreifend den Insekten gut gehen muss. Aber ja, schöner Einblick zum Imkerleben, würde ich mal sagen.
Naja, sicher, klar. Also und er ist ja als Imker schon recht lange aktiv, auch einige Völker an einigen Orten und so weiter und leitet mich jetzt auch zum Imker an. Krass, also ich wollte jetzt dieses Frühjahr mein erstes Volk. Übrigens nicht zum Honig machen, sondern tatsächlich als Bestäuber. Okay. Und auch ein relativ aggressives Volk. Also für das Luschitum, was Honigbienen hergeben.
Aber da geht es ja im Garten dann gut, ne?
Da geht es mal im Garten gut,
dann ja. Dann bestäuben die schön. Hm.
Und das ist, glaube ich, auch hier gemeint, also da bin ich auch total per Du mit ihm. Worum geht es? Um die erste Weltbequemlichkeit. Ja, die erste Weltbequemlichkeit ist die, dass ich quasi den ganzen Sommer über meinem Garten setze und nicht einmal von der Biene gestochen werden möchte. Das ist erste Weltbequemlichkeit.
Ja.
Jo, dann kann ich mich halt auf den Parkplatz setzen und kann den Garten nennen. Aber wenn ich, wenn ich wirklich eine Natur genießen will, und das ist ja, also, lustig, ne? Immer wieder so, oh, mir geht's schlecht, oh, scheiße, oh, ich bin gestresst von der Arbeit, oh, was machen? Oh, la, in der Natur. Mhm. Wir suchen immer die Natur, wir stellen uns die Topfpflanzen ins Büro, damit es uns da besser geht. Also wir suchen die Natur und zerstören sie parallel. Weil wir einfach nicht in der Lage sind, damit umzugehen, dass es halt zwei Seiten gibt. Also eine wilde Natur erzeugt halt auch wilde Tiere.
Naja, es ist halt, es geht halt auch schon wieder so wirklich in die Richtung Massentierhaltung, ne? Auch bei den Bienen, so was da eigentlich getrieben wird, wenn man das so sieht. Also eben die liebe und ertragreiche Biene ist die Superkuh, die weiß ich nicht, wie viel Liter aus ihrem Euter sich rauspumpen lässt. So. Also es ist halt, geht auch hier in so eine Art Optimierung und jeder liebt den Honig und jeder will Honig und natürlich auch günstigen Honig. Und wer günstigen Honig will, unterstützt damit ja auch schon wieder die Massenproduktion. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich fatal, ja. Dass einfach die Vielfalt dabei auch wieder ausgelöscht wird.
Genau, also meine Massenproduktion in Fleischproduktion ist es ganz andere Probleme, weil es tatsächlich, man muss ja sehen, also 10 Millionen Bienen oder was ich, 100.000 Bienen hast du in einem Stock, 100.000 Kälber hast du halt irgendwie.
Die fallen nicht so auf, ja.
Auf einem großen Landstrich. Mengenmäßig. Du musst natürlich auch mehr Landstrich platt machen dafür. Mhm. Aber. Na, die Grundhaltung ist halt das Problem.
Und auch dieses mit dem Transportieren von Bienenstöcken. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, wo es halt direkt über die Bienen auch ging, wo auch in den USA oder so solche Trucks beladen werden mit unterschiedlichsten Bienenstöcken und dann einfach abgestellt werden auf irgendwelchen Obstplantagen, da ausfliegen und mit verschiedenen Bienenvölkern, die alle diesen Support anbieten, dieses Business, sich kreuzen, mischen und Krankheiten in die Stöcke tragen. Also die Biene fliegt halt tatsächlich einfach nicht weit und deswegen kann man das eigentlich ganz gut eingrenzen. Also wenn die 3 Kilometer rumfliegt, dann weiß man ja ungefähr, was da so los ist. Hm. Und wenn man die überall hinstellt und dann wieder zurückbringt in andere Gebiete und die haben irgendwas in ihrem Stock, dann geht die große Kratze los.
Ja, klar.
Und das ist halt auch wieder eine Art Business, Massentierhaltung und einfach nur Effektivität der Biene, die da gewünscht ist.
Genau, das ist halt, macht sie euch untertan. Sei es das Kalb, sei es die Biene,
ja.
sei es die Wiese, die man jetzt zum Parkplatz macht. Und da haben wir halt das Wort untertan vielleicht auch nicht ganz begriffen. Also untertan heißt nicht auslöschen. Also eine Leiche ist kein Untertan, ist eine Leiche. Und was wir mit der Welt oder der Natur produzieren, ist, wir produzieren halt Leichen im Endeffekt.
Mhm.
Und
Leichen, die uns nichts mehr selber antun.
Naja, und dann
gezähmte Leichen.
Naja, und dann vergessen wir auch immer wieder, jedes Stück Fleisch, das ich esse, also was esse ich denn am Tag? Brot zum Beispiel, das sind Pflanzen, das ist Natur.
Mhm.
Nudeln bestehen aus Pflanzen, das ist Natur. Ein Schnitzel besteht aus Fleisch, das ist Natur. Ein Gemüse ist sowieso Natur, ein Salat und so weiter und so fort. Selbst der schrecklichst widerlichste Burger bei McDonald's ist im Endeffekt erstmal aus der Erde geholt.
Mhm.
Und der Mensch mit in seiner manischen Abkehr von der Natur und diesem, ja, es gibt ja Natur und den Menschen und eigentlich wollen wir ja alle nur in irgendwelchen komischen Star Trek Raumschiffen um die Planeten fliegen, so, also total alles geleckt haben. Naja, das ist einfach Aussterben, das ist Aussterben, das ist einfach vorbei dann.
Ja.
Also du kannst den Menschen, da kann der intelligent sein, da kann er Produktionsmöglichkeiten haben, Maschinen, wie er will, wenn du den auf einem Planeten setzt mit all seinen technischen Möglichkeiten hier heute, also wenn wir jetzt alle Menschen und alle Häuser und alle Maschinen, die wir hier haben, auf den Mars teleportieren. Und der hat noch eine Sauerstoff und die Temperatur passt auch auf dem Mars, meinetwegen. Wenn wir alle sterben, weil wir nichts zu essen haben, weil die Natur ist unsere Nahrung. Und dass wir das nicht, na, ist im Endeffekt wie ein kleines Kind, das beim Stillen der Mutter die Brustwarze abbeißt. Ja, da wird es der Mutter schlecht gehen und dem Kind erst recht. Also.
Nee, das hat Glück, da geht man nämlich in den Supermarktladen und holt Fertigessen.
Ja.
Das Kind wird weiterleben.
Das Kind wird nicht weiterleben, irgendwie. Weil das eben in übertragenem Sinne dann halt gibt es diesen Supermarktladen nicht. Wenn der Mensch seine Natur kaputt macht, gibt es keinen Supermarkt mit einer neuen Natur.
Hm.
Nee, es gibt nur die eine. Und wenn die kaputt ist, ist es kaputt. Genauso gibt es da nur die eine Mutter in dem Fall.
So sieht's aus.
Da, was soll man machen? Also, ich finde es halt auch, finde ich auch gut, dass er es anspricht. Also klar, ich habe es natürlich auch ein bisschen hingeleitet hier und da, weil ich habe die Fragen gestellt. Machst du so ein aber ich finde halt cool, dass er auch nicht sowas sagt wie, ja, pflanzt ein paar Blümchen auf dem Balkon, so okay, ist schön, sondern also, wie gesagt, okay, damit ist nichts geholfen. Also das
finde ich auch total schlüssig. Naja, es ist eine relativ kleine Gegenbewegung, glaube ich, gegen das, was auf den Feldern stattfindet,
ja, in der Landwirtschaft. Also, so. Das ist quasi wie, wenn ich jetzt irgendwie im Zweiten Weltkrieg sitze und was weiß ich, und einen Soldaten rette. Oder eine Katze vom Baum rette, sagt man so, vielleicht eher in das Niveau. Das ist eine gute Tat, keine Frage. Aber für den Krieg macht es keinen Unterschied.
Hm.
Und
na, dafür ist es einfach zu klein.
Genau, dafür ist es einfach zu klein.
Tatsächlich eingreifen zu können. Deswegen muss man da ein bisschen an die Politiker antreten und laut werden, wie er das ja auch schon beschreibt.
Genau, wie wir das ja auch planen. Also es ist noch nicht, kann es noch nicht hundertprozentig bestätigen. Dazu ist der Termin einfach jetzt für die Sendung zu knapp. Darum will ich jetzt meinen Termin auch noch nicht nennen. Das kommt dann in der nächsten Sendung. Übrigens auch wieder im April und im Mai gibt es hier eine Be Gieder on Air Sendung. Auch informativ, vielleicht auch mal ein bisschen lustig. Mal gucken. Dass wir was ganz anderes ausdenken. Und da werdet ihr auf jeden Fall erfahren, ob wir diese Aktion machen oder nicht. Ansonsten gibt es natürlich auch die Homepage, also ja. beegieder.de. Muss kurz aufpassen, war jetzt gar nicht so klar, aber naja, sowas passiert. Da hat irgendwie einer hat von uns hat seine Tante, glaube ich, von erzählt und hat gesagt, ja, dann musst du halt mal gucken auf beegieder.
Hat sie geguckt.
Und dann hat sie auf Be Gieder geguckt und ist auf der Bielefelder Pegida-Seite rausgekommen. Mhm. Die gibt es auch, die schreibt sich halt BI-Gieder. Also BI und dann Gieder. Und das ist natürlich, da sollte man natürlich nicht rauskommen. Mhm. Also das ist quasi die FDP in
also das BEE von B, von der englischen Biene.
Genau. Mhm. Und dann Gieder.de. Genau. Man kann natürlich auch einfach ausschreiben. Und Insekten sterben, Ackergift, sich selber schlau machen. In Dresden übrigens die Demo dann, also wenn wir eine Demo machen, was ziemlich sicher ist. Wie gesagt, dafür kommen die Infos noch. Ja, was hast du so auf deinem Balkon?
Im Moment noch ein bisschen tote Hose. Aber zwei Balkonkästen mit Lavendel, Salbei, das war's. Dann hatte ich noch zwei Tomaten, die habe ich jetzt erstmal in den Müll geschmissen, die Reste davon.
Ich hoffe, in Biomüll.
In Biomüll natürlich. Und wir haben auch noch Samen gerettet.
Sehr gut.
Mhm. Erdbeeren aus dem Garten in einer kleinen Schale.
Mhm.
Wild. Ja. Wild. Und ansonsten wachsen gerade sehr, sehr viele kleine Sprösslinge in meinem Wohnzimmer, weil ich eine Glasveranda habe, wo schön die Sonne reinbrutzelt und wieder kleine Setzlinge in den Garten ziehen.
Das ist doch schön.
Also sprießt mehr drin als draußen im Moment, was ja auch klar ist.
Weil er gerade so aktuell in der Debatte aufploppt, meinst du, Friedrich Merz hat auch eine Glasveranda? Kann er sich leisten, oder?
Ich nehme an, ja.
Meinst du, er setzt sich da auch hin und zieht Setzlinge?
Nee, ich glaube nicht.
Glaubst du nicht?
Nee, da hat er vielleicht eher so, ich weiß nicht, so Steinskulpturen
drin. Steinskulpturen. Meinst du, es täte mal gut, irgendwie Setzlinge zu ziehen? Also hat es auch ein. Also
ja, was ich passiert da mit der Birne? Es ist so ein bisschen wie Kinder ernähren. Wenn man so kleine Sachen so wachsen sieht, wenn da plötzlich einer durch die Erde durchguckt, das ist ganz toll. Das macht schon extrem Sinn.
Muss man vielleicht, also.
Das befriedigt einen.
Du bist ja auch Mutter, du weißt ja, wie es ist, Kinder kleine Setzlinge zu schmeißen.
Die durch die Erde kommen.
Mhm. Und kann es sein, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, da einen Bezug zu haben?
Ich denke schon. So die Frau an sich vielleicht?
Die Frau an sich vielleicht?
Ich weiß es nicht. Aber Männer stehen da schon auch drauf, oder? Du machst ja auch Setzlinge.
Ja, klar.
Wenn es da so rauskommt. Ja, es ist Leben schenken. Das ist Leben schenken.
Ja, das ist auch ein schöner Abschluss. Dann wissen wir jetzt, was wir tun sollen. Leben schenken und nicht Leben zerstören.
Mhm.
Und vor allem nicht Leben zerstören und dann so scheinheilig, wie es ja der Bauernverband gerne macht, mit wir müssen ja das Leben retten, also wir müssen ja die Ernährung aufrechterhalten. In einer Welt, wo durchschnittlich der Mensch, glaube ich, irgendwie 200% von dem isst oder mehr, was gesund wäre, einfach an Masse, isst und dann aber noch die Hälfte, die er kauft, wegschmeißt oder produziert, wegschmeißt. Das wird ja oft nicht mal gekauft. Also die krumme Gurke, die kommt gar nicht im Laden, die kommt einfach direkt in den Müll. Und da einfach mal zu sehen, okay, also Leben zerstören und dann ganz groß daherflöten, oh, das Leben, man kann, wie kannst du nur, ne? Oder vielleicht einfach mal ein bisschen Schritt zurückgehen.
Sich auch mal selber an die Nase fassen.
Genau.
Direkt, und gucken, was man machen kann.
Direkt ins Mittelalter gehen, oder? Wenn man Schritt zurückgeht, dann sind wir doch direkt im Mittelalter.
Nein.
Wie nein?
Sind wir nicht.
Wieso denn nicht? Sagt man doch immer. Frag doch mal die FDP. Also, die würden nur sagen, ich will doch nicht ins Mittelalter.
Nee, wir haben ja schon ganz viele Sachen, die gut funktionieren. Und wir müssen es einfach mal ein bisschen beschränken, beziehungsweise nicht diesen wahnsinnigen Überfluss so weitertreiben. Das macht einfach keinen Sinn.
Ach so.
Weil wir haben von allem verdammt viel. Also wir müssen es nur sinnvoller aufteilen und den Leuten geben.
Du meinst, wir brauchen gar keinen Rückschritt ins Mittelalter, sondern einfach nur eine Umstrukturierung unserer Kompetenzen?
Ja, vielleicht.
Kann man mal drüber nachdenken. Wenn ihr nichts mehr zum Nachdenken habt, www.bigida.de. Und wenn ihr dann immer noch nichts zum Nachdenken habt, könnt ihr euch die Sendung vielleicht nochmal anhören. Ja, sage ich vielen Dank für das nette Scheininterview quasi.
Ja, es war mir eine Freude.
Das ist schön und ich hoffe, euch an den Endgeräten war es eine ebensolche Freude und dabei vielleicht auch noch ein bisschen was fürs Hirn und für die Emotionen, nämlich die Motivation, unserer klitzekleinen Planeten mal was Gutes zu tun. Bis nächsten Monat.
Tschüss.
Hörst du das? Hör mal hin. Ja. Also, nee. Soll ich was hören? Hör. Hör einfach. Ja, vielleicht Rauschen? Ein bisschen? Hör hin. Hör den Frühling. Ja, nix.
Bigida. Demo gegen Ackergift und ökologische Dummheit. Am 9. Mai um 15 Uhr am Goldenen Reiter zu Dresden. Alle weiteren Informationen zum Thema und zur Demo findest du auf www.bigida.de.